die Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Franz Kafka. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, Sie, sehr geehrte Frau Professor Süssmuth, hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich sehr, dass Herrn František Mikroško und Milan Horáček ebenfalls meine Einladung zu dieser Podiumsdiskussion angenommen hatten. Leider muss ich Herrn Peter Pickhardt, den damaligen Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik, der angekündigt war, wegen seiner Krankheit entschuldigen. Herr Pickhardt, Herr schön grüßen und bedauere sehr, dass er heute nicht dabei sein kann. Er wurde vor 2 Wochen operiert. Entschuldigen muss ich ebenfalls den slowakischen Botschafter, Herr Dr. Peter Rizák, wegen einer Auslandsreise. Herr Ivo Hanusch, Direktor von dem Slowakischen Institut in Berlin, ist statt ihm hier und dem ich aber herzlich begrüßen möchte. Die Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, sagte doch Franz Kafka. So war es auch im berühmten Jahr 1989. Wer hat von uns erwartet, dass dieses System so schnell zusammenbricht und dass wir neue Wege und andere Wege gehen können? Obwohl im Dezember 1989 sagte mir Ladislav Mňačko, vielleicht der berühmteste slowakische Schriftsteller damals, ich wusste, dass dieses verfaulte System zusammenbrechen muss. Ich wusste es nicht, aber alle hier am Podium Anwesende haben kräftig dabei mitgewirkt. Dafür gebührt Ihnen ein großer Dank. Die Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Es gibt historisch wenige Beispiele, bei denen in so kurzem Zeitraum, in so vielen Ländern das gesamte Staatssystem politisch, wirtschaftlich und kulturell so grundlegend wandelte. Alle wollten nach Europa. Welche Lehre lassen Sie daraus für heutige Zeit ziehen? Wo stehen wir jetzt? Darüber werden die kompetenten Zeitzeugen diese Ereignisse bald diskutieren. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Slowakischen Kulturtages statt. Wenn ich nochmals mit dem Aufbau Europas beginnen könnte, dann würde ich mit Kultur beginnen. Jean Monnet. Monnet war der Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen. Er gilt als Gründungsvater von EEG und wird als Vater Europas bezeichnet. Zur Förderung des Austausches auf kultureller, wirtschaftlicher Ebene findet erneut und zum 7. Mal die Kulturtage statt. Diese Kulturtage sollen auch durch die Bezeichnung Slowakische Kulturtage, europäische Gedanken, ein Zeichen von Frieden, Freiheit, Gemeinsamkeit setzen. Und um das ging es im Jahr 1989. Europäische Gedanken, ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Gemeinsamkeit. Ich möchte mich nochmal bei heutigen Moderatoren, Herr Daniel Kraft, Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung, und ebenfalls bei der Leitung der Buchmesse, Herrn Tobias Voss und Joscha Höckere, für die zahllose Zusammenarbeit herzlich bedanken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Ja, lieber Imrich Donat, herzlichen Dank für die freundlichen Worte und die Einführung in das Thema. Wir sitzen hier in einer Runde zusammen, die, so wie Sie es gerade gesagt haben, Menschen sind hier gekommen, die ganz wesentlich in diesen Jahren 1989 Teil dazu beigetragen haben, die Welt zu verändern. Es waren bewegende Momente, es waren bewegende Zeiten. Ich erinnere an eine Sache, die mir vor wenigen Tagen in den Kopf gekommen ist. Denn heute vor 30 Jahren, ziemlich genau heute vor 30 Jahren, war schon einmal ein damals tschechoslowakischer Gast hier nach Frankfurt eingeladen. Sein Stuhl blieb leer. Er war zu der Festrede nicht angereist aus Angst, dass er vielleicht nie wieder in die Tschechoslowakei zurückkommt. Der damalige Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Václav Havel. Ja, das ist vielleicht der Eingangspunkt für die Erinnerung an diese Zeit mit uns auf dem Podium sitzen. Wir haben es eben schon besprochen. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin von 1988 bis 1998. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. In der Mitte Milan Horacek, ein Wandler zwischen den Welten, der 1968 aus der Tschechoslowakei ausgebürgert wurde, hier in Frankfurt im Exil war und sein Stuhl blieb 1989 nicht leer. Er saß in der Paulskirche dabei und vertrat sozusagen symbolisch den tschechischen Dissens. Schön, Milan Horacek, dass du da bist. Und eine ganz wichtige Figur in dem tschechoslowakischen Dissens, ein herausragender Kämpfer für die Freiheit, auch aus dem Kontext des kirchlichen Widerstands in der Tschechoslowakei, in der Slowakei, heute aus Bratislava angereist, František Mikološko. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielleicht ausgehend von diesem Moment in der Frankfurter Paulskirche 1989 im Oktober, hätte man gedacht, dass das so kommen würde, wie es dann letztendlich gekommen ist? Vielleicht fangen Sie an. Einfach sprechen, also das funktioniert so. Man muss nichts machen, man kann einfach...
Gut. Ja. Nach dem Fall des Kommunismus fragte ich einen Mann, Erzbischof von Vatikan, wie Vatikan in 80er Jahren dachte, wie viel Kommunismus noch dauern wird. Und dieser Vatikan, 2000-jährige dauernde Institution, er sagte mir, wir dachten noch 100 Jahre. Also er sagte, wir nahmen Kommunismus als ein Organismus, der jung ist, dann Mittelalter und dann langsam älter und älter ist. Also wenn Vatikan nicht wusste, dass Kommunismus fallen wird, dann konnten wir das auch nicht wissen. Selbstverständlich. Die ersten Tage, wenn Alexander Dubček, bekannter Mann aus dem Jahr 68, nach Prag kam, Wenzelsplatz schrie Dubček für Burg, ja, also Dubček für Präsidenten. Jeder dachte, dass wir werden uns dem Jahr 68 zurückkehren, dass auf eine Weise Gorbatschow Perestroika in der Tschechoslowakei sich einstellen wird und dass auf diese Weise vielleicht ein ungarisches Kommunismus oder polnischer Kommunismus bei uns auch entstehen wird. Aber in ein paar Tagen zeigte man, dass der Kommunismus fällt. Und dann kam die Persönlichkeit Nummer 1, schon nicht Alexander Dubček, aber Václav Havel.
Ja, Frau Süssmuth, Sie waren, wenn ich es richtig aus dem Vorgespräch in Erinnerung habe, ja noch kurz vorher, auch in diesen Oktobertagen oder in der Zeit vorher in der Sowjetunion gewesen. Hätten Sie gedacht, dass das alles zusammenbrechen würde so schnell?
So schnell nicht, aber das Jahr 88, 89 vor allen Dingen, war ja schon gekennzeichnet durch riesige Ausreiseflüchtlinge. Und zum anderen merkte man, es brodelt, es gärt. Aber das Ausmaß der jahrelangen Vorbereitung auf diesen November 89, das war nicht präsent. Also ich sage Ihnen, vorbereitet waren wir nicht. Und es traf uns auch, ich sage es kurz am Beispiel, ich war abends zu diesem Zeitpunkt im Bundestag, nicht im Parlamentsraum, sondern in meinem Büro, mit einem Leipziger Künstler zusammen, der wollte noch mal eine Ausstellung in Deutschland organisieren und wusste nicht wie und kam und sagte, können Sie mir nicht helfen? Als wir beieinander sitzen und überlegen, ob wie wir diese Ausstellung hinbekommen, kommt meine Sekretärin rein und sagt, die Mauer ist offen. Meine erste Reaktion war, sie spinnen. Das kann nicht sein. Doch, doch. Ich habe dann nicht mehr lange gezögert und habe gedacht, schnell ins Parlament laufen. Da waren schon ein paar hundert versammelt und sangen das Deutschlandlied. Also es war Faktum und unerwartet. Ich finde, es ist immer wichtig, daran nochmal zu erinnern, dass zwar eine lange Vorbereitungszeit war, sehen wir ja gleich auch noch, aber an dem Tag völlig unvorbereitet. Am nächsten Tag fuhr ich nach Berlin. Denn Helmut Kohl war zu dem Zeitpunkt in Polen, kam abends zurück und ärgerte sich schon wieder maßlos über Berlin, insbesondere über das Rote Rathaus. Beruhigte sich langsam, aber ich habe gedacht, also hier will ich jetzt nicht bleiben, ich gehe in meinen Wahlkreis. Und da bin ich auch schon bei der nächsten Überraschung. Ich muss sagen, mein Wahlkreis war Göttingen. Sie müssen sich vorstellen, da ist vielleicht noch 20, 30 Kilometer bis zur Grenze. Und auf der Straße schon, als ich ankam, strömten die Menschen mit und ohne Kleinwagen. Und wir lagen uns in den Armen, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Das ist ja das Ereignis von damals gewesen. So überraschend, so spontan, aber auch so warm. Also, als hätten wir alles vergessen gehabt für den Augenblick. Wie normal ist, ne? Man fängt nochmal von vorne an. Und ich muss sagen, diese Umarmung, dieses unmittelbare Erlebnis der Menschen, die sich einfach aufgemacht hatten, sie wussten auch nicht, wann die Grenze wieder zugemacht wurde. Aber sie waren da. Und das sind erstmal die Überraschungsmomente. Es hat dann ein paar Wochen gedauert. Danke, weinen, danke. Und dann habe ich gedacht, wann werden die wohl wieder rebellisch? Kritisch. Das hat noch ein halbes Jahr gedauert. Aber dann zeigten uns vor allen Dingen die DDR-Frauen, also glaubt nicht, dass wir unfähig sind oder rückständig. Wir wissen schon, was wir wollen. Und wir haben uns durchgeschlagen und werden uns weiter durchschlagen. Das waren solche Formen der Annäherung. Aus der Fremdheit zu mehr Vertrautheit.
So die unmittelbare Begegnung, da kann ich mich auch noch als Jugendlicher dran erinnern. Ich habe in Nordhessen gelebt und dann kamen auf einmal die Trabis alle rüber. Ja. Das war so ein ganz herzlicher Moment des Austauschs und der Begegnung. Milan Horacek, du warst in Frankfurt auch 1989. Du konntest ja noch nicht in die Tschechoslowakei. Hast du damit gerechnet, dass dieses System so schnell fallen würde, als du da im Oktober in der Paulskirche gesessen hast?
Also ich war überwiegend in Bonn, weil das, was Sie erzählt haben, ich habe das im Abgeordnetenbüro gesehen, diese Pressekonferenz, da sind wir gelaufen in Wasserwerk, das war Ersatz-Bundestag und da war tatsächlich so, da haben sogar die Grünen die Hymne gesungen. Ich war in der grünen Fraktion. Ja, das ist so nebenbei. Aber in Frankfurt war ich in der Pauluskirche tatsächlich dabei. Und das hat schon Vorgeschichte gehabt. Weil ich schon 1989 im Frühjahr das erste Mal so halblegal konnte nach Prag fahren. Ich war da einmal schon vorher mit dem Kanzler Kohl bei seiner Kanzlerreise Januar 88 und dann waren schon die führenden Stalinisten, also Hardliner weg, der Vasil Bilak war schon weg, kennst du, ne? Und da wurde ich eingeladen zu einem Workshop und da ist schon im Sommer vorher in Sopron auch bei einem Workshop eingeladen war in Ungarn. Und da haben wir schon geguckt, die Grenze, wo abgemacht wurden, die
die drehte. Und nächsten Tag war ein Drittel der Studenten, aus, hauptsächlich der DDR, schon weg. Die sind in der Nacht nach Österreich. Ja. Also das ist schon peu à peu gelaufen. Dann, Sie haben auch erinnert, es gab mehrere tausend Flüchtlinge in der deutschen Botschaft. Der Genscher sprach da dieses berühmte Wort. Ja. Ich bin gekommen, um ihre Ausreise. Und das erinnert mich natürlich an das Wort von Václav Havel. Er hat, heute ist auch in der Pauluskirche Übergabe des Friedenspreises. Und damals war das auf ihm. Und der Maximilian Scheel hat vorgelesen seine Rede, ein Wort über das Wort. Am Anfang war das Wort, heißt es auf der ersten Seite eines der wichtigsten Bücher, die wir kennen. Und das ist wahr. Nur, da fällt mir ein, man kann sich nicht auf jedes Wort von Vatikan verlassen.
Er wird ja in die Hölle kommen. Ja.
Da ist er schon.
Wenn die gesagt haben, 100 Jahre noch bleibt, das war falsche Meldung. Ja? Aber... Ja, okay. Also, das war dann so, dass wir nach dieser Feierlichkeit in der Pauluskirche eingeladen waren, auch zu diesem obligaten Mittagessen in Frankfurter Hof. Und von da aus hatten wir angerufen den Havel, weil der konnte bei Freunden über eine Spezialantenne diese Übertragung sehen. Und das war schon für uns eine gewisse Verbindung, die außerhalb des normalen Koordinatensystems war. Ja? Und das alles andere werden die meisten, glaube ich, jetzt schon mitgekriegt haben. Das ging Monat später, fiel die, sowohl die Mauer wie aber, ich habe hier auch ein Foto mit Genscher, wo wir geflogen sind zu der Drähteschneiden mit dem Dienstbier. Da wurde schon alles anders. Alles nicht, aber fast alles anders.
Vielleicht daran anknüpfend, weil du sagst, es wurde nicht alles anders, Herr Mikuláško, die in der Tschechoslowakei ist ja mit dem 9. November noch längst nicht alles anders. Der Fall der Mauer ist da, aber am 17. November kommt es, wenn ich mich richtig erinnere, ja zu diesen schweren Unruhen, der Niederschlagung der studentischen Proteste. Wie haben Sie diese Zeit, diese Tage erlebt? Was waren Ihre Erinnerungen an diese Momente? Ab wann hatten Sie das Gefühl, jetzt hatte der Vatikan wirklich nicht recht an dieser Situation? Wann war das Gefühl entstanden, wir sind frei?
Das ganze Jahr 1989 war sehr schwer für uns. Ich war fast jede Woche war ich auf der Geheimpolizei zum Verhör angerufen. Also wir waren ständig verfolgt. Ich wusste, dass ich in meiner Wohnung Abgehörapparate habe. Also das war schon unter dem großen Druck. In diesen Oktober- und Novembertagen war mein Freund, späterer Premierminister Jan Czarnogórski, im Gefängnis. Ich war ständig bei dem Gericht und dann gab ich die Nachrichten in West, was man passiert. Also das war ein wenig gespannt. Und gerade in diesen Tagen, in diesem Kontrast mit dieser schweren Situation, ging ich in der Zeit des Weihnachten durch Bratislava. Es schnee, der Schnee und erstes Mal, ich bin in 47 Jahre geboren, also erstes Mal in meinem Leben habe ich gefühlt, dass ich frei bin. Das war eine Konversion oder ein mystisches Erlebnis, dass ich nicht ins Gefängnis gehen werde, dass ich nicht zum Verhör gehen werde, dass ich nicht auf der Straße verfolgt werde. Also das war etwas, ein solches Erlebnis, dass dieses genügt mir für das ganze Leben bis Ende. Das Erlebnis der Freiheit im Kontrast mit allem, was wir in der Zeit des Kommunismus erlebt haben. Also Das kam aber danach, wenn der Föderalparlament diese führende Rolle des Kommunistischen Partei aus der Ustava, wie sagt man Ustava? No, Ustava, no. Grundgesetz, aus dem Grundgesetz weggegeben hat. Also dann haben wir gesehen, dass das Kommunismus endet. Das Kommunismus endet, weil sie alleine haben ihre Positionen also gelassen. Also ich sprach mit Peter Pithart. Er sagte, wir führten die Gespräche mit Regierung, mit Adamez, Premierminister Adamez, kommunistischer Premierminister. Und es war in der Luft, sagt er, dass er wusste nicht, was er noch versprechen kann. Und wir wussten nicht, was wir fordern können. Weil niemand wusste, was die Russen in der Tschechoslowakei machen werden. Und es war interessant. 10 Jahre nach dem Fall des Kommunismus war ich auf einer Konferenz, die Václav Havel eingerufen hat. Und dort war Berater von Gorbatschow aus dieser Zeit für Osteuropa. Und dort war Berater von Bush Senior für Osteuropa. Und sie bekamen Frage, was diese Großmächte in diesen Tagen machten. Gorbatschows Berater sagte, in der zweiten Hälfte des 80er Jahren Zentralbüro der Kommunistischen Partei hatte schon ganz andere Probleme, ökonomische und nationalistische. Und Berater von Bush sagte, wir müssen warten. Wir warteten einige Wochen, wir wussten nicht, was die Russen machen werden. Amerikaner hatten einen Komplex aus dem Jahr der Ungarischen Revolution, aus dem Jahr 68. Also sie wollten nicht die Hoffnung geben, sie warteten. Also Gott sei Dank, es ging alleine.
Ich gerne zu beitragen, als ich am 16. Oktober bei Gorbatschow war mit dem französischen Parlamentspräsidenten Fabius. Da wurde mir zum ersten Mal klar, er meint es ernst. Er hat in diesen Gesprächen, die haben lange gedauert, klar zum Ausdruck gebracht, ich werde mit meiner Armee nicht einmarschieren. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Wird die Armee eingesetzt erneut oder diesmal nicht? Das war das eine. Das zweite, was wir vielleicht vergessen haben, weil wir jetzt nur von Putin reden, Gorbatschow hatte die Vision, es beginnt ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter ohne nukleare Waffen und ein Zeitalter ohne Krieg und Vergeltung. Damit kommen wir ja bis heute nicht klar, warum das eine friedliche Revolution war, warum sie unvollendet war. Es ist eigentlich ja ein Wunder, was Menschen bewirkt haben, die nicht im politischen Leben gestanden haben, sie ja auch nicht, aber die viel nachgedacht haben. Das, was wir... Was wir dann zu spüren bekamen, das finde ich auch heute wichtig. Was vermögen Menschen, wenn sie sich zusammenschließen, trotz all der Unbill, der Verfolgungsangst, der Lebensangst, dennoch zu bewirken, weil sie einen Grundgedanken haben. Und das war Freiheit und Frieden. Und das war auch Gorbatschows Idee. Und dieses Wort, ich greife nicht ein, er hatte ja schon in der DDR gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und ich habe deswegen auch nicht mit dem Zeitpunkt gerechnet, weil ich unser eigenes Land, also damals die DDR, noch nicht weit genug entwickelt sah. Aber da hatten eben auch lange Zeit im Verbund mit Ungarn, mit damals Tschechoslowakei, mit Polen gearbeitet, um diese Bewegung voranzutreiben. Also es gehört dazu auch das Weiterarbeiten, wenn es aussichtslos ist. Ist für mich ein Grundsatz, einmal gefallen, wieder aufstehen, weitermachen, besser weitermachen. Und das war eigentlich für uns eine wunderbare Erfahrung, die uns 89 zuteil wurde. Von daher vielleicht auch zu viel Vision, aber Mensch, der keine Visionen hat, stirbt auch schnell ab. Ja, da habe ich immer gesagt, ich wünsche dem Psychiater oder dem Mediziner viele, viele Patienten.
Kann ich noch ein paar Sätze dazu sagen? In Novembertagen zeigte sich sehr, sehr klar, was die aus der Bibel 10 Gerechte bedeuten. Dass es in solchen Situationen, wenn die Gesellschaft politisch und sozial sich zittert, dass es sehr wichtig ist, dass an der Spitze der Gesellschaft eine Gruppe der Menschen, die vorbereitet sind und die wissen, wie weiter man gehen soll. Charta 77, das war nicht große, große Menge der Menschen, aber entscheidende Rolle, sie war auf den Tribünen und sie war vorbereitet, mit der Regierung zu sprechen. Und alle Menschen gingen zu ihnen. Etwas derartig war nicht in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und dort haben sich die alten Kommunisten, jetzt neue Kapitalisten, also gestanden. Und dort gibt es ständig autoritative Regime, wie Aserbaidschan und andere. Also die Rolle der Dissidenten war wirklich sehr wichtig. Es war eine Kontinuität. Und im entscheidenden Moment, die Menschen hatten einen Punkt, wo sich sie also zugeben könnten.
Ja, ein wunderbares Plädoyer, auch nochmal an die Rolle der Dissidenten zu denken, an die Menschen, die sich in Polen, in der Tschechoslowakei organisiert haben, in der Solidarność, in der Charta 77, dieser Unterschriftenaktion, die 1977 war und wo ja auch viele Menschen viele, viele Jahre ganz massive Konsequenzen tragen mussten, dass sie das unterzeichnet haben. Ganz kurz vielleicht zu dieser Frage, ist man denn als Dissident dann anschließend auch weitergekommen damit, dass man diese entscheidende Rolle spielte? Also ist das sozusagen in den Gesellschaften gewürdigt worden? Ich meine, wir haben natürlich über viele Jahre einen Václav Havel gesehen, der als Präsident da war, aber ist dieser Gedanke, der damals entstanden ist, auch wirklich ein Bestandteil dann der weiteren Gesellschaft geworden?
Nein. In ein paar Monaten waren die Kommunisten wieder populär und die Menschen dachten schon ganz anders. Also das war eine große Emotion und dann kam ein reales Leben. Und in diesem realen Leben, die Menschen schauten zurück wieder. Ja, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir haben andere Probleme damit. Ja, das war ein Wunder, dass Kommunismus gefallen ist im Jahr 89. Aber bis heute, wir können nicht ohne Feind zu leben. Das war schwer, unter dem Feind Kommunismus zu leben. Aber das ist noch schwerer, ohne Feind zu leben. Weil der Mensch, wenn ich keinen Feind hat, hat keine Verantwortung. Hat Verantwortung, aber wenn er den Feind hat, also hat er keine Verantwortung, für alles ist verantwortlich dieser Diktator und so weiter und so weiter. Und ich sah das in der Slowakei. Von Anfang nach dem Fall des Kommunismus, schon im Frühjahr 90, waren die ersten Feinde waren die Tschechen. Kommen wir weg von Prag. Dann kamen die Ungarn, in der Slowakei nur Slowakisch zu sprechen. Dann kamen die Menschen, die gegen das Entstehen der Slowakischen Republik waren. Und ständig brauchen wir einen Feind, weil wir nicht fähig sind, Freiheit zu leben. Aber dasselbe sehe ich in Ungarn, dasselbe sehe ich in Polen. Also das ist unsere Mentalität, das ist ein großes Problem, dass diese Mentalität der Sklaven wir noch nicht übergegangen sind.
Da werde ich etwas widersprechen, aus zwei Gründen. Also erstmal waren die Kommunisten nicht gleich da, aber das waren diejenigen, die verstanden haben, sehr schnell den Mantel umzudrehen. Und aus den besten Kommunisten wurden dann die besten Kapitalisten. Ich kann das jetzt aus dem, was mir meistens meine tschechischen Freunde in Prag, wo ich jetzt lebe, sagen, weil wenn wir uns vor Augen führen, dass der jetzige tschechische Ministerpräsident bis 89, 90 Mitglied der Kommunistischen Partei war, von slowakischen obersten Gericht, weil er Slowake ist, bestätigt bekam, dass er Mitarbeiter war der Geheimpolizei. Und jetzt seine Regierung betreibt nur mit Duldung bzw. stille Unterstützung von Kommunisten. Dann kannst du dich fragen, wie weit was sich geändert hat, weil von denjenigen, die 89, 90 wesentlich beteiligt waren an dem Umbruch, an der samten Revolution, ist im Grunde niemand da. Und da spreche ich gar nicht von dem jetzigen tschechischen Präsidenten. Wir dachten mit Václav Klaus, dass wir schon diese Pendel von Václav Havel zu Václav Klaus sehr ausgeschöpft haben, also was das Negative betrifft. Aber der Seemann ist noch schlimmer. Nachgewiesen durch Entscheidung auch des Gerichts, dass er gelogen hat und so weiter und so weiter. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Ich nur einen Satz. Liebe Tschechen, nehmen Sie Ihren Premierminister als ein kleines Geschenk von uns Slowaken zu Ihnen.
So, aber da sind wir genau an dem Punkt. Denn es kommt ja darauf an, wovon leben wir eigentlich. Das war die große Frauenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Von der ersten Demokratiephase in unserer Gesellschaft, die wäre nie gekommen ohne Personen, die anders dachten. Und ich muss sagen, bei allen Enttäuschungen über das immer wieder menschliche Unglück auch, dass wir große Gedanken haben und oft ganz kleine, enge, engstirnige, das wird nicht enden. Aber immer wieder tauchen Menschen auf, die anders sind. Und die bewegen die Welt mehr als die Engstirnigen. Und ich finde das wichtig für Ihre Sicht. Ich möchte nicht mit Feinden nur leben. Also ich denke an einen in Israel lebenden Juden, der dann verfolgt wurde. Und der das Wort aus der Bibel genommen hat von der Feindesliebe. Eine der schwierigsten Aufgaben. Aber wenn wir nicht das überwinden, sondern im anderen nur den Feind sehen, so möchte ich schon gar nicht leben. Und immer brauchen Menschen auch wieder andere, die anders sind als nur das Arglistige, das Ellbogenhafte. Wir brauchen mehr. Und dafür haben sie gelebt. Und da muss ich Ihnen nochmal sagen, der gesamten Bewegung Hochachtung. Denn die haben uns zum Durchbruch verholfen, nicht der Kommunismus. Und sehen Sie, selbst Gorbatschow hat nur ein Jahr gehabt, als Russland merkte, auch die Kommunisten, der wird gefährlich für uns. Der ist nicht der Macht. Aber ein Jahr später erinnern sich an den Tritt auf den Panzer, wo Gorbatschow erfahren musste, du bist nicht mehr lange. Wir werden dich schon klein kriegen. Und da immer wieder Widerstandskräfte in Menschen zu wecken, das wollen wir doch mal sehen. Das ist die große Kunst in der Menschenführung.
Eine Frage, die mir noch mal durch den Kopf geht, weil wir es jetzt auch am Rande immer wieder angesprochen haben, zu der Frage der Rolle, was ist damals passiert, was waren die Ereignisse, die dort waren. Mich würde interessieren, insbesondere was Tschechien und die Slowakei angeht, Gibt es denn einen Dialog über das, was damals passierte? Gibt es ein Gespräch? Gibt es einen Austausch? Sie haben ja beide jetzt gesagt, eigentlich sind die Menschen, die damals eine wichtige Rolle gespielt haben, sehr häufig nicht mehr da. Es sind andere da. Aber wird diese Zeit jetzt hier, ich erinnere, sehe das in unserem Land, in Deutschland, die Feierlichkeiten zu 1989, die Erinnerung, wir als Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigen uns damit. Es gibt eine Spezialeinrichtung innerhalb des Innenministeriums, die sich mit den Feierlichkeiten, mit den Erinnerungen beschäftigt. Wir diskutieren das an vielen, vielen Stellen. Es gibt neue Publikationen auf der Messe. Wir haben eine große neue Publikation dazu. Wie findet der Dialog zu dieser Zeit, wie findet die Erinnerung an diese Zeit damals statt?
Also dieser Dialog geht sehr langsam. Erstens, wir haben ständig aktuelle Probleme. Und diese aktuellen Probleme sind so groß, dass die Gesellschaft schon nicht mental Kapazität hat, noch die Vergangenheit zu lösen. Das ist Korruption, das ist wirklich große Probleme, politische und solche auch kriminalistische Probleme. Das ist erstens. Zweitens, Herr Horáček, mein Freund Horáček, sagte, die Kommunisten gingen auf eine Weise gingen sie weiter. Also es war sehr schwer, mit dem Staat etwas organisieren, einen Dialog, wenn die Kommunisten dort waren. Zum Beispiel bis heute haben wir in der Slowakei nicht ein Museum der Opfer des Kommunismus. Also einfach die Regierung gab dazu nicht das Geld und aus privaten Spenden war das sehr schwer möglich. Das größte Problem dieser Zeit des Kommunismus sind diese Akten der Mitarbeiter der Geheimpolizei. Weil das ist ein Trauma, die hier noch zehnte Jahre bleiben wird. Die Geheimpolizei hat etwas Katastrophales gemacht. Sie haben alle Akte, alle Beweise vernichtet und ließen die Liste der Mitarbeiter. Also jetzt sind die Menschen an der Liste als Agent oder als Mitarbeiter oder in verschiedenen Stufen. Aber niemand kann beweisen oder niemand kann sich also alleine wehren, dass ich war nicht oder... Und ich sah diese Probleme, einmal traf mir ein Mann, er war schon onkologisch krank. Er sagte mir, er bittet mich, dass ich doch etwas über ihrem Agent, Einschrift, etwas ihm sagen kann. Weil er sagte, ich werde jetzt sterben, aber ich habe Kinder und ich habe Enkel. Und es geht um meinen Namen. Und ich wusste, dass er nicht mitarbeitete. Aber doch in einer Weise in 50er Jahren, in einer Nacht bei dem Verhör, hat er etwas untergeschrieben. Also das ist großes Trauma, diese Geheimpolizei. Und leider das, was die Deutschen gemacht haben, dass sie auch die Dokumente mit Beweisen oder nicht Beweisen bekamen, das haben wir nicht. Und das wird ein großes Problem auch in die Zukunft sein. Also es geht sehr schwer, aber ich bin überzeugt, dass es dazu kommt. Weil es rufen mich an die Schulen und die jungen Menschen wollen wieder etwas davon zu hören. Also die Welle wird kommen, aber wann das? Wir müssen noch leben, dass wir ein Zeugnis geben.
Das, was der Vorteil ist, und das ist schwer manchmal zu vermitteln, hier in der Bundesrepublik, dass es eine Bundeszentrale für politische Bildung gibt, eine einmalige Einrichtung in fast ganzen Europa, wo systematisch Erwachsenenbildung betrieben wird. Das fehlt zum Beispiel in Tschechien und das fehlt sicher auch in der Slowakei, weil dieser Dialog dann fehlt zwischen den Generationen, auch zwischen den verschiedenen Schichtungen und so weiter, weil das Problem, was du jetzt angesprochen hast, wir waren vor einiger Zeit jetzt in Plauen mit der Ulrike Poppe, Werner Schulz, Jochen Gauck zu Debatten, weil in Plauen war die erste Kerzendemonstration noch 2 Tage oder 3 Tage vor Leipzig. Leipzig war groß. 70.000 Leute. Das wird gefeiert. Wie?
war die Kerzendemonstration.
In Prag, ja. Aber das war etwas andere Ebene.
Trotzdem gab es Vorläufer.
Ja, aber jetzt zurück zu dem, was die klassische Aufklärung betrifft hier. Die ist auf viel höheren und solideren Level. Und dass die Gauck-Behörde, wie sie genannt wird, bis jetzt auch funktioniert, ist wiederum umgekehrt auch verdient wiederum der Westdeutschen, behaupte ich. Weil ohne die wäre das wiederum aus der ostdeutschen Situation, in Anführungsstrichen, nicht so einfach.
Vielleicht ein Wort dazu. Ich finde überhaupt, bei allen Fehlern, die wir sowohl bei der Befreiung dieser Menschen gemacht haben, auch die wir heute noch machen, eins lasse ich nicht stehen, dass hier Aufarbeitung, Erinnern nicht praktiziert wird. Ich muss Ihnen auch sagen, unsere junge Generation hat damals als erste begonnen. Die 68er waren wild darauf, sie wollten erfahren haben, dass meine Eltern nicht gewusst, was da passierte. Das waren ja die Nöte auch der Lebenden in den kommunistischen Staaten. Und da hat man gesagt, diese verrückten 68er, die haben uns aber wesentlich geholfen bei allen Unarten, die immer bei Rebellionen passieren, uns die Mühe zu unterziehen, wie ist es denn wirklich gewesen. Und ich muss Ihnen sagen, mir hat oft der Fraktionsvorsitzende gesagt, wenn Sie wieder diese Erinnerungsveranstaltungen machen, ich will das nicht mehr haben. Dann habe ich gesagt, aber wir möchten das. Das schadet unserem Volk, kam dann als nächster Satz. Und dann war meine Antwort, diese parlamentarischen Veranstaltungen haben unser Volk nicht geschwächt. Das aufgearbeitet zu haben, die Wahrheit zu haben, hat ihnen geholfen, hat auch neues Selbstwertgefühl aufgebaut, auch Verteidigungskraft geschaffen. Und ich finde, die Aufarbeitung gehört hinzu. Wer immer noch Dokumente hat oder keine hat, auch in Polen, ich erlebe, der erste Ministerpräsident, ja, Mazowiecki, war gegen die Aufarbeitung und sagt, das erträgt unser Volk nicht. Es ist zu frisch und lehnte es ab. Jetzt sind wir mitten in der Aufarbeitung, wissen noch nicht, wie es ausgeht. Aber diese Auseinandersetzung muss sein. Denn das Vergessen machen, das Verdrängen, schafft mehr Feindschaft, als wir vermuten.
Ja, nochmal ein Plädoyer für die Aufarbeitung. Sie haben eben ja schon auch angesprochen, die Rolle von Parlament in so einer Situation, dass es diese parlamentarischen Ausschüsse, die Erinnerungen darin entsprechend gab. Vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, als jemand, der Vorsitzender des slowakischen Parlaments war, inwieweit wurden diese Themen in den frühen 90er Jahren auch parlamentarisch aufbereitet? War das überhaupt möglich? Konnte man in der Form dort diskutieren? Findet es bis heute statt?
Ja, das war ständig, wir diskutierten davon ständig. Aber die Slowakei hat 5,3 Millionen Einwohner. Daraus, das war 10% der Kommunisten in allen Hauptpositionen. Das heißt alle Positionen. Zum Beispiel nach dem Fall des Kommunismus war die Regierung, wo an der Spitze einer Fabrik, wo 10.000 Menschen arbeiteten, ein alter Kommunist war. Es war großer Druck auf den Minister, der für Christdemokraten war, dass er ihn wechselt. Er sagte, wenn Sie mir einen Mensch geben, der nicht Kommunist war und ist vorbereitet, eine solche Fabrik zu führen, mache ich das sofort. Wir drückten auf den Justizminister, du musst einige dieser Richter wechseln, weil das waren Menschen, die politische Prozesse machten. einige gingen weg, aber dann sagte er, wenn Sie an mich weiter drücken werden, ich werde Abdikation geben. Ich habe keine Menschen, die schon richten können. Es waren große Perioden zwischen erster Stufe und zweiter Stufe. Es begannen die, in Gefängnissen begannen diese Probleme mit Zburi. Aufstände in Gefängnissen. Dann in der Zeit begann schon die Advokation, also sehr populär sein, finanziell populär. Also es war ein Problem. Die sanfte Revolution ist wirklich ganz eigentliches Phänomen, weil wir haben dort viel kein Chance, dort viel kein schlechtes Wort. Also das muss man leider nur überleben.
Aber die war zu sanft.
Er sagte, die war zu sanft, aber wir sprachen dort bei dieser unserer führenden Partei, öffentlicher Gegengewalt. Milan Šimečka, der im Gefängnis war, Signatar Harti, er sagte, wo werden wir beginnen und wo werden wir enden? Gut, also wir werden Bilak oder die anderen Höchstkommunisten vor Gericht geben. Aber die auf der niedrigeren Stufe waren oft noch schlechter. Dann in den Dörfern oder in den Städten waren am schlechtesten, weil dort haben sie ihre persönlichen Probleme über Partei gelöst. Also wo werden wir beginnen und wo werden wir enden? Das größte Symbol dieser Tage war diese Amnestion von Václav Havel, die ganz breit war. Und das war eine große Diskussion, ob die Amnestion so breit sein sollte. Aber Havel hat damals etwas gesagt, versuchen wir von Anfang beginnen. Wir waren alle 40 Jahre in einer Hölle. Alle waren auf eine Weise beteiligt auf dieser Hölle. Versuchen wir von Anfang. Also ich habe Hoffnung, dass wir haben jetzt 30 Jahre der sanften Revolution. Wir brauchen 40 Jahre als die Juden auf der Wüste. Und vielleicht dann können wir etwas Neues beginnen. Amen.
Aber wir sind jetzt auf dem ersten Höhepunkt unserer Diskussion angekommen, nämlich Neuanfang. Und ich muss Ihnen sagen, es ist ja nicht unser Verdienst, sondern das Verdienst der Unterdrückten, der Beherrschten, der Verfolgten, dass es in Europa möglich war, eine sanfte Revolution, das heißt für mich, eine Revolution ohne Gewalt, ohne Krieg, ohne Menschenverletzung doch durchzusetzen. Natürlich bleibt dann immer die Frage, ist mein Verderben entsprechend gerecht worden? Denken Sie an Afrika, wo es ein Bischof war, der stundenlang an Gehörenden teilnahm, wo die damaligen von Hass geprägten Gegner erklären sollten, wie sie dahin gekommen sind. Das hat den Bischof Tutu, hieß der, ein ganz großer, der eigentlich krank wurde bei dieser Art der Verhöre. Und für uns ist immer noch so unvorstellbar, dass es auch Ereignisse gibt, die ich nicht mit Strafe ahnde, sondern mit neuem Zusammenkommen. Meine Befürchtung ist heute, dass wir das verpassen, weil schon wieder Kräfte im Umlauf sind, die nur Hass schüren. Ob das Nationalismus ist oder Antisemitismus oder America first, France first, Germany first, es kommt darauf an, dass wir wieder lernen, mit dem anderen Dinge voranzubringen und nicht gegen ihn. Aber wir haben recht, indem Sie sagen, ja, es ist das Schwierigste, ohne Feinde zu leben oder mit Feinden zu leben. Was wollen wir nun? Mir wäre es lieber, wir würden mehr lernen, die Feindschaften immer weiter zu reduzieren, damit wir nicht, wie wir es heute haben, allein jetzt 65 Kriege in der Welt. 75 Millionen Flüchtlinge, das kann doch nicht unsere Zukunft sein. Also eigentlich brauchen wir wieder die Bewegung von damals, die sagt, stopp hier, Schluss. Aber so weit sind wir offenbar noch nicht.
Ich muss wieder widersprechen. Ich sehe mich unter Idealisten und Christen eingekesselt. Das ist so. Ich bin daher wahrscheinlich nicht ganz guter Christ, weil es gibt auch ein Wort, während den Anfängen. Naja, aber die Frage ist wie. Man kann nicht immer alles über sich ergehen lassen. Irgendwann mal muss in der Lage sein zu sagen, stopp. Das ist nicht immer absolut gewaltlos. Da kann ich habe mich damit sehr lange befasst, als ein alter 68er. Ich will damit nicht plädieren für Gewalt. Aber wenn wir das übersetzen in einen demokratischen Staat, muss, und das sage ich bewusst als ein Mitgründer der Grünen, zum Beispiel funktionierende Polizei da sein, auch mit allen ihren verschiedenen Abteilungen, wo man nicht auf einen Auge blind ist. Weil ich war im Europaparlament und da habe ich immer wieder erlebt, dass es eine gewisse breite Mitte, wenn wir debattiert haben, grundsätzliche Frage der Menschenrechte oder auch andere Probleme, die man sagen würde, das ist gesunder Menschenverstand. Und mehrmals habe ich erlebt, dass sowohl an der linken Seite, hauptsächlich die griechischen und die tschechischen Kommunisten, und auf der anderen Seite die Fraktion von Le Pen damals, mit denselben Plakaten protestiert haben gegen Europa. Also man muss in der Lage sein, da bin ich vollkommen einverstanden, sich so zusammentun, ich will nicht sagen demokratische Mitte, aber Menschen, die bereit sind, bestimmte Grundsätze, bestimmte Werte, die wir als europäische Werte halten, dann auch zu verteidigen. Und das Wort verteidigen beinhaltet schon eine gewisse Grundsätzlichkeit, eine gewisse Kraft. Und deshalb bin ich nicht so einfach nur liebet den Nächsten wie dich selbst. Das bin ich nicht. Ich liebe nicht alle Menschen.
Darf ich trotzdem noch mal widersprechen? Weil ich denke, wir haben nicht den Unterschied, ich kann mir nicht alles gefallen lassen. Dann sind wir nämlich in der Beliebigkeit, in der wir jetzt zum Teil stehen. Jeder hat das Recht, Gewalt auszuüben. Und da sage ich nein. So, da, das, was Sie gesagt haben, ist ja ein Zugeständnis an eine Wirklichkeit, die gewalttätig ist. Und dann brauche ich jemanden, der sie stoppt, weil sonst die Hauer und Keilerei noch breiter wird. Aber ich vertrete nicht den Grundsatz, also ein bisschen Gewalt müssen wir zulassen. Ist immer so gewesen, sondern es muss schon ein grundsätzliches Gewaltverbot geben. Also das, was wir im Augenblick machen mit unseren Waffenexporten, wir sind der drittgrößte Exporteur. Ja, also ich exportiere Waffen, dass sie gebraucht werden. Das ist kein Grundsatz, den ich teilen kann.
Aber Sie wissen, dass es eine schwere Auseinandersetzung gab um diese Frage des Gewaltmonopols des Staates. Muss es das geben?
Ist ja, es muss in unserer Welt eine Auseinandersetzung geben, weil wir nicht so sanft sind, wie es einige bezeugt haben und bewiesen haben. Aber das muss doch nicht auf alle Zeit so bleiben. Wir hatten doch 89 auch die Vorstellung. Da ließ uns die Ostpolizei, die DDR, ins Land, kontrollierte nicht mal unsere Pässe. So was gibt es auch. Da würden Sie sagen, das ist was für glückliche Zeiten, wegen meiner Ja. Aber ich möchte für die Menschheit mehr glückliche Zeiten haben, als die andauernden Kriege und Zerstörungen, die wir gegenwärtig vornehmen.
Sehr schön, sehr viel Idealismus.
Okay, ich merke, wir sind auch direkt nochmal wieder in eine neue Debatte gekommen. Das macht mich sehr froh, dass wir nicht nur zurückgeblickt haben, sondern dass wir
Nach der kurzen Pause können wir fortsetzen.
Genau. Dass wir merken, wie viel haben diese Themen und das, was man aus dieser Zeit lernen konnte, was man damals diskutiert hat, was das auch noch mit uns heute zu tun hat. Wir haben gemerkt, wo gibt es noch Residuen, wo gibt es Dinge, die noch fehlen, die wir noch tun können. Und ich kriege gerade hier signalisiert, wir sind schon am Ende der Diskussion. Meine Damen und Herren, liebe hier anwesende Podiumsteilnehmende, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben. 30 Jahre nach der Verleihung des Friedenspreises an Václav Havel, dass sein Stuhl damals leer war. Wir merken, seine Gedanken, die Sie damals hatten, sind lebendig. Wir merken, dass Timothy Gardner-Esch hat mal vor Jahren gesagt, die Revolutionen in Polen haben 10 Jahre gedauert, in der DDR 10 Monate, in der Tschechoslowakei vielleicht 10 Wochen. Wir merken auf jeden Fall die Aufarbeitung dieser Zeit. Sie wird noch viele, viele Jahre länger dauern. Ich denke, das ist wieder deutlich geworden. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Und děkuji vám mnohokrát, že mluvíme tady v Německu německy. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass wir hier auch Deutsch gesprochen haben. Es war wirklich wunderbar. Herzlichen Dank.